Hallo und herzlich willkommen. Demnächst haben wir ein Jubiläum zu feiern bei Das Gehirn und der Finger. Und da haben wir gedacht, beantworten wir doch mal wieder eure Fragen. Das ganze Format nennt sich ja im Internetzeitalter Ask Me Anything oder in diesem Fall Ask Us Anything. Ihr dürft alles fragen, was ihr wollt, und wir werden dann nach Kräften versuchen, euch die Frage zu beantworten. Jetzt aber zum eigentlichen Thema in dieser Woche. Hallo und herzlich willkommen. Ich muss hier was Unangenehmes sagen. Magnus Heyer schuldet mir 2,5 Millionen Euro. Das war gelogen, aber möglicherweise sehr glaubwürdig. Also wie man wirklich glaubwürdig lügen kann, das will Magnus uns heute erklären. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Na Magnus,
das stimmt doch nicht.
Nee, das stimmt. Ich habe es ja auch gleich zugegeben. Aber wie gut oder schlecht fandst du Klangs? Ich nehme an, du hast so einen Lügen-Qualitäts-Analyzer mitgebracht.
Naja, das war mir zu fröhlich. Ich meine, wenn ich dir wirklich 2,5 Millionen Euro schenke, dann würdest du es wahrscheinlich ein bisschen fordernder, nachtragender und auch ein bisschen aggressiver vortragen, weil das sind ja schon Schulden, die ich bei dir habe.
Gut, es sei denn natürlich, ich wäre ein Multimilliardär. Dann wäre es mir wahrscheinlich egal. Dann wäre es mir egal. Ja, aber du hast recht. Okay, akzeptiere ich. Ja.
Genau. Also es war nicht ganz plausibel, aber aber locker erzählt und insofern zunächst mal nicht erkennbar.
Mhm. Ich finde es ganz interessant, dass du mit mir über gutes Lügen sprechen wolltest, denn ich gucke ja aus Langeweile, so wie andere Fernsehen gucken, gucke ich ja YouTube-Videos, aber auch YouTube-Videos, wo ich Dinge lerne, die ich eigentlich nicht brauche. Oder die ich brauchen könnte, wenn ich sie konsequent anwenden täte, aber das nicht mache. Und unter anderem gucke ich jemanden, der ist Psychologe und ehemaliger Mentalist, also hat selber Leute berufsmäßig beschissen, aber die wussten das, wenn sie in seine Zaubershows gingen. Und der analysiert jetzt zum Beispiel Leute, die vor Gericht sind und irgendwelche Aussagen machen. Und der erklärt dann, worauf er achtet. Er kann natürlich nicht 100% sagen, ob die Leute lügen, aber er hat viele Indizien und die erklärt er dann. Und ich bin jetzt total begeistert, ob du mir was Ähnliches erzählen willst oder ob du sagst, nee, wir schieben die Leute einfach in ein MRT oder es gibt ein Lügenzentrum, anhand dessen wir das dann sofort feststellen können. Also bitte, klär uns auf.
Was also mein Ursprungsmotiv war zu diesem Thema, dass es ja immer so ein mysteriöses Geheimnis war um Lügendetektoren. Kann man jetzt Lügen erkennen oder nicht? Mhm. Ja, dann schließt so ein Lügendetektor an und dann ist ja alles klar. Oder doch nicht?
Ja, sagen wir so, bei uns zumindest, ich weiß gar nicht, wie es in Amerika ist, aber bei uns zumindest kann man das nicht verwenden, sozusagen, das Wissen aus dem...
Moment, das ist die eine Seite.
Und Vorgericht, ja? Das sagt dir schon einiges.
Ja, aber die Lügendetektor, das ist eine so archaische Technik, also das ist schon erschütternd, finde ich. Also du misst den Puls und den Blutdruck und beides steigt, wenn du lügst. Und du misst die Atmung, du atmest schneller und du misst die Schweißbildung. Und dann schwitzt du. Okay, das ist schon alles. Und das ist natürlich unglaublich primitiv. Und das zeigt eigentlich weniger, ob du gerade lügst, sondern ob die Situation dich massiv verunsichert. Also wenn ich in Afghanistan vor Gericht wäre, ich wäre an einen Lügendetektor angeschlossen und man würde mich fragen, ob ich homosexuell sei, dann würde ich wahrscheinlich bei der Antwort den Puls, den Blutdruck, die Atmung und die Schweißproduktion hochfahren, weil ich einfach Angst davor habe, dass ich das sagen würde oder dass sie glauben, dass ich es dann sage und dann stehe ich da. Unabhängig davon, ob ich lüge. Also es ist einfach ein Stressindikator. Und Stress und Lügen ist ja auf beiden Seiten nicht identisch. Also ich kann Stress haben, ohne zu lügen. Und ich kann, wenn ich lüge, total cool sein und keinen Stress haben.
Das hätte ich auch gedacht. Trotzdem ist es ja erstaunlicherweise so, dass diese Lügendetektortests zumindest helfen, in den USA Leute zu überführen. Jetzt gibt es natürlich da zwei Möglichkeiten. Erstens, weil man bei den allermeisten Fragen eben doch ein Indiz rausfindet. Oder B, die Leute werden gar nicht überführt, sondern werden fälschlicherweise verurteilt für irgendwas, was sie nicht getan haben. Auch das traue ich dem amerikanischen Exekutivsystem durchaus zu.
Ja, genau. Ich stehe auch lieber hier vor Gericht, ehrlich gesagt, als dort. Es gibt schon andere Dinge. Also die sind dann aber nicht mehr so einfach, sondern ein wenig sperrig. Also wenn ich dich ins Kernspin lege und ich frage ein paar Dinge ab und du lügst, dann kann ich in der Regel, also immer nicht trennscharf, aber dann kann ich in der Regel sehen, dass deine Kontrollareale, also hinter der Stirn, im Frontalhirn, die werden dann aktiver, weil du musst dich jetzt einfach auf eine Geschichte konzentrieren, die du nicht einfach in der Erinnerung hast, sondern die du ja jetzt entwickeln musst oder entwickelt hast. Aber es ist sehr viel anstrengender, eine gelogene Geschichte zu erzählen als eine wahre Geschichte. Ja. Und ich habe noch was anderes Schönes. Ich kann dich an ein EEG anschließen. Das ist dann nicht so aufwendig wie ein Kernspin.
Ja.
Das sind diese Hirnstromkurven, das sind diese Näpfe, nach denen du dann hinter zum Friseur musst.
Ja, ich vor allem.
Genau.
Ich habe doch extra meine EEG-Frisur.
Genau, Magnus. Genau. Also viele müssen dann hinterher zum Friseur, weil sie dann diesen Schmodder in den Haaren haben. Und da ist es interessanterweise so, wenn ich dir jetzt Bilder zeige und ich frage dich dann, kennst du diesen Mann? Also ich zeige dir ein Bild von mir und kennst du diesen Mann? Und du sagst, nö, den habe ich noch nicht gesehen. Dann ist es so, dass ich wirklich vorher schon ein Wiedererkennungspotenzial in deinem EEG habe. Das heißt, das ist ein Ausschlag, der kommt definiert nach 300 Millisekunden und den kannst du überhaupt nicht kontrollieren. Zu bestreiten, dass du, ja, es geht hier nicht um Wahrheit und Nicht-Wahrheit, nicht um abstrakte Geschichten, aber es geht darum, kennst du diesen Mann, kennst du dieses Auto, also visuelle Dinge.
Schuldet dieser Mann dir 2,5, ach nein, das ist was anderes.
Nee, das ist schon zu komplex jetzt wieder.
Ja, okay.
Kennst du diesen Mann, das geht. Dann wird es natürlich auch problematisch, ne? Kennst du diese Frau und dann zeige ich dir ein Bild von Angelina Jolie und dann sagst du, nee, habe ich noch nie gesehen und da ist dann die Frage, ob dieses Wiedererkennungspotenzial, naja, bei jemandem, den du nicht persönlich kennst. Aber grundsätzlich geht das. Und was eben auch geht, ist Eye-Tracking. Also deine Augenbewegungen, Blinzeln, klar, die Größe deiner Pupille verrät Unsicherheit. Also man kann technisch schon ein bisschen was machen, was noch nicht funktioniert, was aber natürlich auf Sicht super funktionieren wird, ist KI, die dann einfach Mimik, Gestik und Stimme beurteilt. Also ich rede mit einer tiefen, sonoren und auch selbstbewussten Stimme und man wird nie merken, dass das alles Unsinn ist, was ich zu sagen pflege. Einfach, weil ich so sage, wie ich sage. Und wenn ein Mensch sein Gegenüber nach diesen Kriterien beurteilt, dann merkt er zur Hälfte, naja gut, also merkt er ein bisschen häufiger als zur Hälfte, ob jemand lügt oder nicht. Die KI schafft nicht mehr als einen Zufallstreffer. Insofern, da sind wir technisch nicht so weit. Diese anderen Dinge, Kernspinnen oder so, sind total aufwendig, aber sie funktionieren größtenteils.
Also ich finde das total lustig, du sagst größtenteils. Und jetzt hast du aber ja auch gesagt, du hast Tipps, wie man besser lügt. Und du hast ja wahrscheinlich keine Tipps, die sozusagen das MRT überlisten, oder?
Nein, für das MRT habe ich keine Lösung. Ich habe aber Lösungen fürs normale Gespräch und ich habe Lösungen im Grunde für diesen archaischen Lügendetektor.
Ja, hau raus.
Naja, also das eine ist, wir können tatsächlich beobachten, wenn du Lügen trainierst, wenn du dich in dein Lügengebäude hineinbegibst. Wenn du das wirklich trainierst und dich sicherer fühlst, dann kann ich an deiner Amygdala, an deinem Emotionszentrum sehen, dass du auch wirklich entspannter bist. Also ich kann es nicht nur am Lügendetektor sehen, also mit Puls, RR und so, sondern ich kann es tatsächlich im Gehirn auch sehen, dass du entspannter unterwegs bist.
Okay.
Du hast keinen Stress. Dann solltest du unbedingt probieren, das, was du vorträgst, das, was du lügend vorträgst, in eine flüssige Rede zu packen. Also wenn du häufig stotterst, ist das ein schlechtes Zeichen. Was aber logisch ist, weil wenn du Denkpausen brauchst, dann heißt das ja, du denkst gerade über die Geschichte nach. Wenn du die wirklich erlebt hättest, müsstest du nicht groß nachdenken. Aber wenn du dann anfängst, ja, und dann waren wir, dann waren wir in dem und dem Restaurant und danach sind wir aber sofort nach Hause gekommen und das merkt dein Gegenüber unbewusst.
Also das finde ich total lustig, weil selbst wenn man das nicht merkt, das ist eines der Indizien, die der Mensch, von dem ich erzählt habe, Spidey, der Analyst, der macht das auf Englisch übrigens, aber kann man gut gucken, das sozusagen auch immer gesagt. Also wenn man anfängt, mehr zu erzählen, als man normalerweise erzählen würde, ja, und wenn man ganz viele Details weiß in Situationen, wo man kein Detail weiß, aber dann zum Beispiel auch, wenn man nach einem Detail gefragt wird, sagt, weiß ich überhaupt gar nicht, ja, so, also dann ist es zumindest wahrscheinlicher, dass jemand lügt. Wobei er, und das finde ich auch interessant, er sagt, man muss immer eine Baseline haben. Das heißt, er guckt sich dann, wenn zum Beispiel ein Prominenter in irgendeinen Skandal verwickelt ist und der bestreitet alles. Dann guckt er sich Interviews an, die der früher gegeben hat, als es nicht um Skandal ging. Und dann gibt es eben so, manche Leute reden immer total viel oder erfinden Details. Ja, manche Leute gucken immer komisch zur Seite oder es gibt so selbstberuhigende Gesten, die man auch oft unter Stress macht. Also man reibt sich an den Oberschenkeln oder man reibt sich die Hände oder so. Das sind solche Sachen. Und dann gibt es eben auch so Sachen wie, also früher hat man immer gesagt, ja, wenn Leute die Hand vorm Mund haben oder so, dann lügen die. Aber du zum Beispiel, das sehe ich jetzt gerade, die Hörerinnen und Hörer nicht, du hast einen Finger vor dem Mund, das ist deine normale Zuhörgeste. Ja? Und er guckt sich eben sozusagen die Baseline an, also was machen die Leute
das normale, in einem normalen? Die Baseline ist das normale Leben.
Ganz genau. Und dann macht er das auch so. Dann sagt er, naja, guck mal, der guckt jetzt war komisch oder der reibt sich da, aber der reibt sich da immer. Das ist einfach seine Marotte. Und da kann man jetzt nicht von ausgehen, dass er lügt oder umgekehrt, er sagt, guck mal, der macht hier 4 Sachen, die der sonst in keinem Interview gemacht hat. Ja? Und jetzt ausgerechnet da, wo er auf was Unangenehmes gefragt wird, die Chance, dass der hier nicht ganz die Wahrheit sagt oder zumindest auch viele Dinge denkt, die er eben nicht sagt. Er muss nicht immer lügen, kann sein, er verschweigt was und so. Die ist sehr groß. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Und ich glaube, dass man wahrscheinlich mit so einem Experten und dem, was du jetzt sagst, also EEG, MRT und so wahrscheinlich schon verdammt nah rankäme. Man weiß vielleicht nicht die Wahrheit, aber man weiß zumindest, der Mensch erzählt nicht die ganze Wahrheit.
Aber der Hinweis ist natürlich goldrichtig. Und natürlich haben einzelne Leute wirklich ganz komische Marotten. Und wenn man die nicht im normalen Leben kennt, im stressfreien Leben, im nicht lügenden Leben, dann kann man die Marotten natürlich schon für eine Diagnose halten. Das ist natürlich völlig richtig. Ich hatte als Jugendlicher das Problem, ich habe 2 genetische Zahnlücken. Also das ist relativ häufig, mir fehlen die 2er oben. Und das war mir früher immer peinlich. Und dann habe ich immer so beim Lachen oder so, habe ich immer die Hand vor den Mund gehalten. Das würde ja wirklich als total psychopathologisch durchgehen, wenn mich dann jemand beobachtet, der keine Ahnung hat. War es aber in dem Fall nicht. Aber es ist natürlich richtig, wenn du sowieso gewisse Dinge und du fasst dir häufiger an die Nase, was ja dann auch eigentlich ein Zeichen von, oh Gott, irgendwas stimmt doch mit dem gerade nicht, was dann eben aber einfach normal ist. Guter Hinweis, richtig.
Und was auch eben interessant ist, ist, auch da muss man die Baseline kennen. Du bist ja, wie ich, ein bisschen schwarzhaft. Das heißt, es könnte sein, wenn du aus dem Haus...
Alles.
Ja, natürlich. Du lügst. So, das wissen übrigens auch alle. Da muss man gar keinen Test für machen. Wenn du jetzt aus dem Haus gehst, ne? Und das kann ich mir vorstellen, dass du deiner Frau immer ganz genau erzählst, wo du hingehst. Ja, tschüss, also ich gehe jetzt in die Praxis, boah, da kommt schon wieder dieser Typ, wo ich einfach nicht rauskriege, warum hat er das und so weiter und danach will ich noch ein Eis essen. Wäre möglich, ja. Wenn du aber jemand wärst, der normalerweise immer sagt, so Schatz, ich muss los oder bestenfalls, ich gehe in die Praxis und jetzt auf einmal anfängst, detailliert zu erzählen, wohin du gehst und wie lange es dauert und so weiter, dann wäre die Chance groß, dass du dir das überlegt hast und irgendwas zu verbergen hast. Natürlich was Nettes, eine Überraschung, die du eintüten willst.
Selbstverständlich. Ja, und hinzu kommt dann, also du musst es so erzählen, wie du es immer erzählst. Und es darf dann auch nicht zu perfekt in der Darstellung sein. Also eigentlich reden wir ja immer konfuses Zeug. Also wenn du dich mit Freunden unterhältst, dann kommst du ja immer von Höchstchen auf Stöckchen und da ist ja kein Gesprächsfaden erkennbar. Wenn da jetzt plötzlich ein Gesprächsfaden, so ein richtiger Gesprächsfaden erkennbar ist, wenn das alles ganz stringent ist, wenn das alles perfekt runtererzählt ist, so wie ein guter Roman oder so, dann machst du dich durch die Perfektion verdächtig, weil du musst eben so schlurig argumentieren, wie du immer argumentierst.
Ja, das stimmt. Wobei man das natürlich bewusst wahrscheinlich gar nicht weiß. Also man muss sich selber dann die Videos von sich angucken, wenn man welche hat, um zu wissen, wie man so ist. Oder einfach die Wahrheit sagen.
Die Wahrheit sagen ist ja immer eine gute Lösung, muss man sagen. Wobei am Ende reden wir noch drüber, ob die Wahrheit immer die richtige Lösung ist. Aber grundsätzlich ist das natürlich kein schlechtes.
Da reden wir erst am Ende drüber. Das heißt, du hast vorher noch ein bisschen Pulver, was du noch nicht verschossen hast. Sag die Wahrheit.
Natürlich sage ich die Wahrheit. Also, ich habe mir vorher überlegt, in den letzten 2 Wochen, in denen ich das vorbereitet habe, habe ich mir überlegt, dass was du auch brauchst, ist eben, du musst da an der Wahrheit bleiben. Du brauchst eine gute Deckgeschichte. Also der Lügenanteil muss relativ klein sein, weil sonst schaffst du es nicht. Sonst schafft dein Frontalhirn nicht die Verarbeitung von diesen Dingen. Also wenn viel stimmt und nur wenig nicht stimmt, ist die Chance, erwischt zu werden, geringer, als wenn alles nicht stimmt. Die Geschichte ist dann fantastisch und schön und stringent und so, aber das hältst du nicht durch.
Umgekehrt, weil du sagst durchhalten, umgekehrt, nur weil jemand was verwechselt oder wenn er gefragt wird, und ein bisschen unterschiedliche Sachen sagt, muss es wahrscheinlich ja auch noch nicht heißen, dass jemand lügt, ne? Weil man kann ja, also mich zum Beispiel kann man bei Nachfragen total verunsichern. Also ich bin leicht verunsicherbar. Ja. Wenn ich sage, was hast du heute gemacht? Und ich sage, ja, ich war und da. Und jemand sagt mit der richtigen Stimme, sag mal, warst du wirklich nur da? Dann fange ich an zu schwimmen. Da werde ich ganz nervös und dann erzähle ich irgendeinen Quatsch. Aber nicht, weil ich was anderes gemacht hätte, sondern weil man mich eben leicht verunsichert.
Ja, und du bist doch danach direkt nach Hause gefahren. Aber du warst doch erst 2 Stunden später da. Das passt doch alles nicht. Doch, also ich bin, Moment, lass mich überlegen. Ach ja, Moment, also einkaufen war ich schon noch. Das stimmt dann auch, aber das vergisst man dann ja. Oder wie auch immer, ich bin da und da, ich habe mich stau, weiß ich nicht was. Lustig fand ich auch den Tipp, Gefühle zu simulieren.
Ja.
Weil wir ja Dinge eigentlich nicht neutral, so sachlich chronologisch erzählen, sondern, ach, und dann bin ich der und der begegnet. Und, oh Mann, du weißt ja, wie die ist, aber das war diesmal noch schlimmer als sonst. Also die redet ja auf einen ein. Gut, das sagen andere vielleicht bei mir, aber...
Oh, und da habe ich so das Gefühl, dass wenn man das eben simuliert und man ist kein richtig guter Schauspieler, dass man es dann eben etwas übertreibt. So wie mit den zu vielen Details.
Das kann sein. Ja. Das ist eine Frage der Schauspielkunst. Ich bewundere ja Harald Schmidt, weil der war ja bei seinen Sendungen, also das waren ja auch geskriptete Sketche zum Teil. Und wenn du so etwas vorliest, dass die Leute dann nicht merken, dass du vorliest, das ist die ganz große Kunst.
Ist ganz lustig, weil ich das bei Harald Schmidt immer gemerkt habe. Als der noch Schmidt einander gemacht hat und so, da war der ja immer spontan unterwegs. Und ich fand dann, als er seine Late-Night-Sachen gemacht hat, hat man immer gemerkt, dass er das vom Prompter abliest.
Ernsthaft?
Ja, ich fand es schon. Vielleicht tue ich ihm Unrecht. Vielleicht hat er gar nicht abgelesen. Aber ich hatte das Gefühl, man merkt es immer.
Also ich gehe davon aus, dass er abgelesen hat. Nur, der hatte ja so Sidekicks. Also ohne jetzt Namen zu nennen. Aber
na, die längste Zeit war das doch Andrak. Und irgendwann war das irgendwie Pocher.
Nee, die beiden meine ich aber nicht. Er hatte auch andere kürzere Sidekicks. Und das hat dann zum Teil gar nicht funktioniert. Wenn dann jemand wirklich so sperrig vorliest, das merkst du dann. Also da merke ich es dann auch. Aber das, bei Harald Schmidt habe ich genau das nicht gemerkt und genau das eben bewundert. Also ein geskriptetes Gespräch, da wäre ich ganz schlecht.
Das glaube ich dir. Was ich übrigens bewundernswert finde bei Harald Schmidt, außer natürlich die überbordende Bildung, ist, dass er manchmal, er hatte ja viele Gag-Autoren, das haben die ja alle, und dann haben die gesagt, oh, wir haben eigentlich noch ein paar Sachen, die haben wir zwar geschrieben, aber die sind so schlecht, und dann hat er mal gesagt, nee, die will ich sehen. Und dann hat er, nicht immer, aber manchmal hat er so einen richtigen Stinker rausgezogen und hat den, aber, und dann hat er gesagt, den nehme ich. Und dann haben die alle gesagt, um Gottes Willen, aber der hat ihn jedes Mal so gebracht, dass die Leute total gelacht haben. Und ich erinnere mich, so gemein, und das ist echt was, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du darüber noch lachen kannst, aber man muss schon ein spezielles Interesse haben und sehr alt sein. Du weißt ja noch, dass Erich Honecker irgendwann nach Chile abgehauen ist und er kriegte doch dann Leberkrebs. Und der Gag von Harald Schmidt, den er gebracht hat, den man ihm nicht geben wollte, war, oh, ich hab so ein Ziehen in der Lebergegend, ich glaube, ich muss mal nach Chile. Ja, ich sehe,
Moment,
du findest es nicht lustig, ich bin ja auch kein Harald Schmidt. Ich habe ihn noch nicht mal verstanden. Ach so, sag mal, ich muss mal nach Chile, weil Honecker hat ja was an der Leber und ist nach Chile abgehauen. Hast du es auch erklärt, nicht verstanden?
Ja doch, jetzt habe ich es verstanden, aber Moment, man muss schon richtig
gut. Und nächste Mal reden wir darüber, wie erzählt man und versteht man einen Witz.
Genau, du lernst, wie man ihn erzählt. Nein, schon gut. Also der war aber von deinen Witzen schon jetzt in ihren schlechterer.
Es war ja ein Harald Schmidt-Witz. Also auch noch
ja, aber der war dann aber auch nicht gut erzählt, du. Also, nein, Entschuldigung, ich nehme alles zurück.
Schmidt.
Wie kam man eigentlich vom Lügen auf Harald Schmidt? Das verstehe ich jetzt nicht.
Ja.
Das ist merkwürdig.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, du hast gesagt, was du an Harald Schmidt bewundert, und das war, dass er abgelesen hat, aber es klang natürlich. So war's.
Und das hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass man so Lügengebäude möglichst einfach halten muss, damit man sie überzeugend und nicht auswendig gelernt, wirkend vorträgt. So.
Ja, weil es auch total unglaubwürdig ist, wenn man sagt, ich erzähle dir, was wirklich passiert ist und dann den Teleprompter erstmal anschließen muss.
Es ist ja auch, ja genau. Bei Donald Trump ist das dagegen ganz natürlich. Der guckt erst nach links und liest ganz langsam, dann guckt er nach rechts und liest ganz langsam. Ich habe nie verstanden, warum es in der Mitte keinen Teleprompter gibt, weil die Kamera guckt ja immer von der Mitte. Und dass man alle Blickwinkel hat, nur nicht die in Richtung Kamera, das fand ich immer merkwürdig.
Also das kann ich dir nicht beantworten, aber ich kann dir ein ganz spannendes Detail sagen. Ich habe auch ein bisschen zu dem Thema recherchiert, allerdings natürlich quer sozusagen, damit ich dir keine Konkurrenz mache. Und zwar, nein, ist nicht wahr. Ich habe mal ein großartiges Buch gelesen, das heißt Nurture Shock. Nurture Shock nennt man manchmal so dieses, bei uns würde man sagen, Wochenbettdepression oder überhaupt dieses, wenn man ein Kind kriegt und denkt, ist ja alles ganz anders und voll scheiße und ich habe gedacht, ich freue mich total drauf und so weiter. Das ist aber nur der Titel, es geht gar nicht darum. Das haben zwei Psychologen, Kinderpsychologen, ein Mann, eine Frau geschrieben, die gesagt haben, wir haben so viele Faustregeln oder Dinge übernommen von unseren eigenen Eltern oder so oder Allgemeinplätze im Kopf, wie man Kinder erziehen soll. Obwohl es inzwischen eine so gigantisch große Bibliothek an Forschung gibt, die einem genau sagt, welche Erziehungsmethoden gut sind. Wissenschaftlich begründet, ja. Und das Buch stellt eben 10 oder 12 Dinge vor, wie man sie traditionell gemacht hat, wie man sie machen sollte, weil man heute weiß, wie es ist. Und eine der interessantesten Sachen in diesem Buch widmet sich damit, dass Eltern grundsätzlich der Meinung sind, dass sie bei ihren eigenen Kindern schon erkennen, wenn die lügen. So, und jetzt gibt es ein ganz einfaches Experiment. Man bringt Kinder dazu zu lügen. Also man beobachtet sie, man guckt, was sie machen und hinterher fragen die Eltern, du, in dem Zimmer, hast du den Keks gegessen, der da war? Und dann sagen sie etwas, aber die Eltern wissen nicht, ob es stimmt oder nicht. Und dann vergleichen die Psychologen die Antwort mit dem, was wirklich passiert ist.
Und?
Und die Eltern haben natürlich recht mit dem, was sie über ihre Kinder denken. Und zwar zu ungefähr 50%. Also, sie haben keine Ahnung, ob die Kinder lügen oder nicht.
Auch nicht bei den eigenen.
Gerade nicht bei den eigenen. Bei den anderen hat man sie, bei den anderen ja wahrscheinlich noch weniger. Ja, aber bei den eigenen schon gar nicht. Und ich finde das super. Ich finde das super, weil natürlich habe ich vorher gedacht, wie alle anderen Eltern, dass ich das natürlich schon, also na klar, vielleicht nicht immer, aber schon so, sagen wir mal zu, 90-99%. Ja, also das ist so die Hybris. Und dann habe ich auf einmal Entscheidungen ganz anders getroffen, weil nämlich so, ein Kind hat Bauchschmerzen. So, das andere sagt, ich habe auch Bauchschmerzen. Mhm. Dann denke ich natürlich automatisch, der hat einfach auch Bock, zu Hause zu bleiben.
Ja,
ne?
Ja.
Ist ja klar. So. Mhm. So, gleichzeitig habe ich aber gedacht, außer merke ich natürlich, wenn der lügt. So. Und jetzt wusste ich, ich merke das natürlich nicht. Das heißt, ich habe immer noch gedacht, wahrscheinlich hat er keine Bauchschmerzen, aber da ich nicht wissen konnte, habe ich gedacht, okay, was ist das Schlimmste, wenn ich ihn zu Hause lasse? Dann ist er mit einer kleinen Lüge durchgekommen und er ist zu Hause geblieben. Was ist das Schlimmste, wenn ich ihn schicke? Er muss mit Bauchschmerzen zur Schule und kriegt mit, seine Eltern entscheiden irgendwas, was für ihn unangenehm ist. So, also war klar, ich habe ab da dann gesagt, okay, dann bleib zu Hause. Hab aber auch gesagt, aber dann musst du hier zu Hause auch im Bett liegen, gibt kein Fernsehen, gibt kein Videospiel, gibt kein das und das. Und manchmal sind die Bauchschmerzen dann auch sehr schnell weggegangen. Aber ich habe nicht darüber entschieden, in meiner Einbildung, dass ich das wüsste. Das ist doch ein schönes Detail, oder?
Ja, das ist ein schönes Detail, weil es auch eine schöne Konsequenz hat. Oder eine logische Konsequenz. Ab wann lügen Kinder?
Ab welchem Alter?
Ja.
Das weiß ich nicht. Hochbegabte früher als andere? Ich weiß nicht. Sollst du schon googeln? Du weißt ja, ich kann das gut.
Ja, ich weiß. Ich habe eine Zahl gefunden, ab 4 Jahre. Ich weiß noch nicht, ob sie stimmt.
Ja. Hier steht, sie beginnen mit zwischen dem 2. und dem 4. Lebensjahr.
Okay.
Aber das hat eine KI gesagt. Das ist wahrscheinlich dann falsch. Weil die halluzinieren, ja. Also es ist sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Manche sagen, dass es erst mit 6 tatsächlich so wäre. Ganz unterschiedlich.
Ja, und sie sind natürlich ein wenig unbeholfen am Anfang. Aber schon sozusagen lügen zu wollen, ist ja schon ein erstaunlich reifer geistiger Akt.
Ja, es liegt daran, dass man Lügen lernen muss. Nicht etwa, weil es einem schwerfällt, irgendwas zu fantasieren. Das können Kinder ja sehr schnell, ja. Nein, Kinder müssen erst mal begreifen, dass der andere nicht automatisch weiß, was sie wissen. Das finde ich interessant. Weil du vorher denkst du natürlich, das, was ich weiß, weiß der andere auch. Mhm.
Ja, Moment, ja, genau. Ja,
das ist doch spannend, oder? Das ist
sozusagen aber auch logisch. Die erste logische Emanzipation des Kindes.
Ja, genau.
Ich bin Herr meiner eigenen Gedanken, Beobachtungen und...
Andere kochen auch nur mit Wasser, könnte man auch sagen. Ich weiß manchmal ja auch was. Ich weiß ja auch nichts und frage dauernd, Papa, warum ist das so? Mama, warum ist das so? Und die wissen aber auch nicht alles. Das ist doch schon mal schön.
Das stimmt. Wer lügt denn häufiger, Männer oder Frauen?
Also intuitiv. Meine Antwort, die sofort bei mir im Kopf war, aber ich nicht gesagt habe, war Männer natürlich. Aber ich könnte es nicht
begründen. Ach, du bist, also man kann mit dir kein vernünftiges Gespräch führen. Also zumindest keines, was man aufzeichnet. Die normale Reaktion wäre jetzt, und das ist auch die normale Reaktion von den meisten Leuten, dass Männer sagen, ja, Frauen lügen viel häufiger. Und dass Frauen
sagen,
ja, und Frauen sagen, ja, Männer viel häufiger.
Die Wahrheit, es gibt eine ganz leichte Tendenz von Männern mehr zu lügen, aber die Zahlen nehmen sich nicht viel.
Genau, die Zahlen nehmen sich am Ende nichts oder fast nichts. Und aber wir glauben, also du nicht, aber ich natürlich und alle anderen.
Ja, ich bin ja auch ein bisschen Gaga.
Genau, ich und alle anderen glauben eben, dass das jeweils andere Geschlecht mehr lügt. Interessant ist, und das fand ich jetzt plausibel, in welche Richtung mehr gelogen wird bei Frauen und bei Männern. Also bei Frauen ist es eher so, um sozialen Stress zu vermeiden und so, also freundliche Lügen, wenn man so will. Also nein, dein Vortrag war toll. Das hast du ganz super gemacht und solche Dinge. Und bei Männern ist es mehr so, ja, und bei Männern ist es mehr so, und das halte ich auch für plausibel, ich bin toll. Also ich bin ja also wirklich erfolgreicher so und so und du hast noch nie von mir gelesen, das ist ja total komisch, nee, Moment, aber wenn du so Gespräche mitkriegst.
Ja, ich krieg die oft mit, aber da kriege ich immer Pickel. Also das
korrekt,
ist,
Moment, ich auch.
Wobei, ich muss ja bekennen, ich muss dich mal fragen, ob es dir auch so geht. Also wir sind ja jetzt unter uns, ne,
Magnus? Ja, ja, klar, 4 Augen.
Nur 4, 2.
4 Ohren.
Was ich schon selber höre und Pickel wegen mir selber kriege, ist, dass ich manchmal, wenn ich in neuen Runden bin, also wo alle erstmal sich etablieren müssen, komischerweise ganz oft irgendwas erzähle, wo man dann aus dem Kontext schon auch rauskriegt, ich bin dann Moderator oder so.
Ach so, also du hältst das nicht für dich. Also das ist
mein
dann schon.
Mein Primär-Ich denkt, ach, das ist aber eine schöne Anekdote. Aber mein Sekundär-Ich verdächtigt mein Primär-Ich, die Begriffe benutze ich übrigens einfach gerade ausgedacht, keine Ahnung, ob sowas gibt. Mein Sekundär-Ich verdächtigt mein Primär-Ich, diese Anekdote nur deshalb auszuwählen, weil ich irgendwas mit reinschmuggeln kann, was mir besseren Status gibt.
Naja, ich halte ja die Tatsache, dass ich Arzt bin, auch nicht geheim. Also das ich stimmt. kann das schon stimmt. dann so erzählen, dass es stimmt. beiläufig erschließbar wäre.
Ja.
Und dass ich einen Film, nee, also ja, also diesen Effekt gibt es schon. Und ich glaube auch.
Okay, du willst sagen, wir sind beide schuldig. Ja, das macht es dann besser?
Finde ich auch. Und ich glaube, dass das bei Männern tatsächlich häufiger ist. Also das ist ja jetzt nicht Lügen im engeren Sinne, das ist ja erstmal Selbstdarstellung. Aber wenn wir dann lügen, dann heißt es, dass Männer dann eher in dieser Richtung lügen. Also ich bin schon sehr erfolgreich in dem und dem Bereich oder so oder auch und ich habe und sowas. Und wir reagieren ja auch darauf. Ich bin mal unglaublich unangenehm verkohlt worden. Also wirklich verjährt, aber ich habe beim Stern gearbeitet und ich hatte ein Interview mit Astrid Lindgren geführt. Okay, das hatte ich schon mal erwähnt, das erwähne ich in diesem Zusammenhang. Das ist jetzt wieder so eine Meta-Anekdote, warum erzählt er das überhaupt?
Ja, wobei, da muss man ja sagen, das ist ja, da erzählst du ja nicht, wie toll du bist, weil du unter allen Journalisten der Welt als einziger das Interview bekommen hast. Das ist ja eher was, wo du immer wieder dich daran freust, dass du jemanden getroffen hast, den du sehr bewunderst. Das finde ich also noch sympathisch.
Und dann war es so, dass ich mich mit einer Schauspielerin in Hamburg, dass ich mich mit einer Schauspielerin vom Theater unterhalten habe, bei einer Fete. Bei der Fete übrigens, bei der wir gar nicht eingeladen waren, das ging damals, ging es so einfach hin. Die Zahl war immer so unübersichtlich am Ende. Man wurde immer mitgenommen von irgendwelchen Freunden. Und dann habe ich mich mit der unterhalten und da habe ich erzählt, dass ich beim Stern arbeite. Und dann sagt sie, ach, sie hätte jetzt gerade ein tolles Interview gelesen mit Astrid Lindgren. Und das fand ich natürlich, ich fand sie unglaublich charmant. Und habe dann hinterher von einem Freund erfahren, dass der gesagt hat, wenn du dich mit dem unterhältst, erwähnt das und das Interview. Das war schon böse, ne?
Ja, ist gemein.
Böse.
Ja, so. Ja. Aber es hat dich trotzdem sehr gefreut.
Ja, aber nur so lange, bis ich das erfahren habe. Dann war es natürlich vorbei.
Ja, stimmt. Ich war neulich bei einer Veranstaltung, die ich moderiert habe. Und da hat man jemanden verabschiedet und seinen Nachfolger. Beide haben Blumen bekommen. Und am nächsten Tag hat mir der sehr nette Mensch, der sozusagen jetzt ins Amt reingekommen ist, hat er gesagt, also ich hatte gestern einen tollen Abend und meine Frau hat sich so gefreut über die Blumen. Und eine halbe Stunde später habe ich ihr dann auch erzählt, dass ich den gar nicht für sie besorgt habe, den Strauß, sondern dass ich den selber geschenkt bekommen habe. Sie hat sich immer noch gefreut, aber deutlich weniger.
Ja, nee, also ja. Aber guck mal, hättest du das... War das nicht besser, es nicht zu erzählen?
Ich habe es neutraler formuliert. Ich habe gesagt, ob es die richtige Entscheidung war. Und er sagte, ja, erst, und das fand ich auch sehr schön, also das konnte ich nachvollziehen, er sagte, ja, erstens findet er schon besser, ehrlich zu sein zu ihr. Und zweitens hat sie es ihm sowieso nicht richtig geglaubt.
Warte mal, zurück zum Thema. Welche Berufsgruppen lügen eigentlich am meisten?
Radiologen? Nein, also ganz eindeutig ist es nicht. Aber ihr Hausarzt bespricht dann alles mit ihnen. Ja, so? Ja,
wäre eine mögliche Erklärung. Hast du noch eine Idee?
Gib mir mal einen Tipp. Ist es eine Berufsgruppe, die normalerweise wahnsinnig viel Respekt genießt?
Ja, sagen wir mal so, wer lügt mehr, Banker oder Ärzte?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich vermute Ärzte.
Ja, aber das vermutest du jetzt nur aufgrund dieser Tricksituation.
Ich vermute das, weil ich von Bankern höre ich so viel, dass die Leuten unangenehme Sachen sagen und die können sich immer auf ihre Chefetage berufen und das haben Ärzte ja nicht. Also wenn Banker dir keinen Kredit geben, dann sagen sie ja, die Richtlinien, Herr Finger, die Richtlinien.
Und wenn Ärzte sagen, das wird schon wieder, dann, naja, wie auch immer.
Ja, dann sagen sie selten, dass es die Behandlungsrichtlinie
war. Die unbefriedigende Antwort auf die Frage ist, keine Ahnung. Und es gibt nach meinem Wissen auch keine Studien. Nein, aber es gibt, das ist doch eigentlich total erstaunlich. Es gibt eigentlich.
Ja, was machen denn die Psychologen den ganzen Tag?
Ja, frage ich mich auch. Es gibt keine Studien, die ich gefunden hätte, die irgendwie sagen würden, die und die Berufsgruppe lügt häufiger als die und die andere. Ja. Und das finde ich eigentlich komisch, weil das wäre doch total spannend. Also man könnte doch so ein paar Klischees nehmen, von mir aus Ärzte.
Lehrer, Lehrerinnen hätte ich auch im Verdacht gehabt, weil die Schüler nerven so viel, da muss man sich ja Ausreden ausdenken.
Genau, wie auch immer. Und das wäre ja spannend. Es gibt eine Studie, die finde ich dann zumindest noch plausibel. Es gibt ja relativ einfache Tests. Also es gibt so ganz primitive Tests, dass du eigentlich Leute so würfeln lässt und die sollen dann hinterher aufschreiben, wie häufig sie eine 6 hatten, wie häufig sie eine 1 oder eine Münze, Kopf oder Zahl oder wie auch immer. Und dass du sie dann vorübergehend alleine lässt. Und sie kriegen aber irgendwie eine Belohnung, wenn sie gut würfeln. Und das heißt, du bist also wirklich unkontrolliert und du kannst relativ risikofrei sagen, ich hatte, als sie rausgegangen waren, hatte ich nur noch 6er. Gut, also vielleicht nicht ganz so übertrieben. Und da habe ich zumindest gelesen, das fand ich interessant, dass das die Ehrlichkeit, also Ehrlichkeit 100% gibt es quasi nie, aber dass die Ehrlichkeit oder die fehlende Ehrlichkeit proportional ist zum Korruptionsindex eines Landes. Das fand ich zumindest nicht uninteressant und plausibel. Ob es stimmt, aber zumindest einen lustigen Gedanken.
In einem tollen Buch von Robert A. Heinlein geht es um junge Menschen, die sich bewerben für einen ganz prestigeträchtigen Job bei der Raumpatrouille. Und die werden eben nicht nur medizinischen, sondern auch psychologischen Tests unterzogen. Und einer ist ganz einfach. Du bekommst eine leere Flasche und du bekommst eine Handvoll Bohnen, getrocknete Bohnen. Und dann sollst du die Flasche auf den Boden stellen, dir genau einprägen, wo die ist, die Augen schließen und versuchen, jeweils eine Bohne aus der Luft in die Flasche fallen zu lassen. Und der junge Mann, aus dessen Perspektive das beschrieben ist, macht das also und merkt schon am Hören, shit, die ganzen Bohnen gehen alle daneben und so. Und dann guckt er und sieht, es ist eine einzige unten drin. Und dann müssen die da sozusagen sich in einer Reihe anstellen und geben die Dinger dann ab. Und ihm ist es so peinlich, dass er die Hände um die Flasche macht, dass die nicht sehen, dass da nur eine ist. Und es gibt auch einige Leute, die haben gar nichts drin und manche haben alles voller Bohnen und so weiter. Und dann gibt er das halt ab und der Mensch vermerkt irgendwas, wo er das abgibt. Und er sagt, sagen Sie mal, was hindert eigentlich jemanden in dem Test dran zu schummeln? Und der sagt, gar nichts. So, und dann ist das natürlich, dann merkt man, das ist ein Test, um die Integrität zu beurteilen. Ja, wahrscheinlich würden die beobachtet und ein Ergebnis ist wie viel Bohnen, aber ein anderes ist, hat man es ehrlich gemacht oder nicht. Das müsste dann ja theoretisch auch mit dem Korruptionsindex eines Landes zusammengehen.
Theoretisch ja. Aber ist doch ein interessanter Gedanke, oder?
Total, ja.
Also das ist jetzt keine Nord-Süd oder Ost-West oder sonst was, sondern Korruptionsindex, ja, ja klar. Wenn
aber die Frage ist natürlich, in welche Richtung? Weil du in einem korrupten Land lebst, lernst du das? Oder weil alle Leute in dem Land Schummler sind, wird das Land korrupt?
Gute Frage. Nur die Korrelation ist zumindest hoher Korruptionsindex, hohe Bereitschaft zu fuschen oder zu lügen. Ursache und Wirkung? Keine Ahnung.
Magnus, ich wollte dich nochmal fragen, welche Fachrichtung ist die allerbeste in der Medizin, objektiv gesehen?
Ja, objektiv Neurologie. Da verstehe ich auch die Frage nicht.
Bist du sehr glücklich, dass du gerade nicht in einem Kernspin liegst oder ein EEG angeschlossen hast?
Nein, ich habe das so oft erzählt, dass ich, ich habe das wirklich so oft erzählt. Also selbst wenn ich irgendwann versehentlich Neurologe geworden wäre und ich würde es wirklich bereut haben und ich wäre so gerne Kinderarzt, dann habe ich es trotzdem so oft erzählt, dass ich jetzt mittlerweile lockerflockig und ohne jede Aktivierung der Amygdala dir erzählen könnte. Da bin ich nicht mehr verwundbar.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.